ja, ihr Lieben oder keine Ahnung oder auch nicht so Lieben, ich kenne euch ja nicht. Also ich fühle mich nicht so ganz so wohl jetzt gerade, weil ich fand das so anrührend, wie die Kinder zusammen unter der großen Regie von Christian und seinem tollen Storytelling, wie die diese Geschichte hier in die Gegenwart geholt haben. Und eigentlich hätte ich jetzt große Lust, da so weiterzumachen. Das ist Familiengottesdienst und ja, ich hätte da schon ein paar coole Ideen, wie man jetzt weitermachen könnte, wie wir uns über die Liebe Gottes unterhalten könnten, wie er sich wirklich wie ein Faible hat für uns Menschen, für unser Scheitern, für unser Können, für das, was uns gelingt. Und ich fühle mich jetzt deshalb nicht so ganz so wohl, weil ich jetzt so ein bisschen den Partycrasher spielen muss. Das hat er sehr galant gemacht, der Christian, ne? Der wurde zurückgeführt zu seinem 25 Meter hohen Galgen. Und ich muss euch leider die Information jetzt nachschieben. Als die Juden sich verteidigen durften an dem Tag, an dem sie hätten getötet werden sollen, da haben die 75.000 Menschen umgebracht. Am Ende ist also beim Buch Esther nicht alles gut. Es ist wirklich Ende gut, aber nicht alles gut. Und dieses Ende des Buches Esther ist auch so der Türöffner in das, was ich jetzt euch kurz zeigen möchte. Es geht um diesen gewalttätigen Gott, den wir im Alten Testament, teilweise auch im Neuen Testament, an allen Ecken und Enden finden. Muss ich hier noch was ein? Ja, ich glaube. Jetzt ist das natürlich meine Aufgabe als Theologe, das ein bisschen zu sichten und dass man sich damit beschäftigt und solche Themen eben, vielen Dank für euer Vertrauen, für dein Vertrauen, solche Themen ja auch dann, wenn es gewünscht ist, in die Gemeinden zu bringen. Das ist nicht so ganz einfach, weil es ist riesig. Also ich habe euch mal aus einem Buch eine Auflistung mitgebracht. Es gibt in der Bibel etwa 600 Stellen, an denen Völker, Könige oder einzelne Menschen sich auf grausamste Weise aneinander vergehen. Ich verzichte jetzt auf Effekthascherei. Ich könnte jetzt ein paar Blutproben mal nehmen und wir würden uns alle schütteln vor Ekel, weil wenn das mal visualisiert würde, was da passiert ist, es ist einfach nur schrecklich, es ist düster. Wir haben ungefähr 1000 Bibelstellen, in denen Gott in eine direkte Verbindung mit brutaler Gewalt gebracht wird. In denen zum Beispiel es heißt, dass Gottes Zorn entbrennt. Und wir haben über 100 Bibelstellen, in denen befiehlt Gott ausdrücklich, menschliches Leben zu vernichten. Das, was vielleicht so ganz bekannt ist, ist, dass Gott sagt, wenn ihr die Städte einnehmt, dann sollt ihr alles, was lebendig ist, auch alle Menschen in diesen Städten töten. Man nennt das den Totalbann, den Gott über eine Stadt verhängt. Und es gibt dann einige Geschichten, was passiert, wenn man diesen Totalbann nicht vollstreckt und wenn man Gott an dieser Stelle ungehorsam ist, dann kriegt man Probleme. Das sind verstörende Stellen, verstörende Berichte. Es gibt Gelehrte, die sagen, das Alte Testament ist vielleicht sogar noch gewalttätiger wie der Koran. Ich bin da kein Experte, ich habe auch den Koran leider noch nicht gelesen, aber es gibt ja so das Klischee, ja, und Schwert und Gewalt und so. Und ja, wir müssen da vorsichtig sein, wenn wir unser eigenes heiliges Buch korrekt und ordentlich lesen, da wackeln wir schon so ein bisschen mit den Ohren. Das ist mal so ein Überblick. Und jetzt gibt es unterschiedliche Strategien, wie man in den letzten Jahrhunderten da mit umgegangen ist. Und eine Strategie lautet, ja, wir reinigen die Bibel und passen das an. Also ihr habt vielleicht schon mal gehört von Marzion, der hat dann gesagt, es gibt diesen grausamen Gott des Alten Testament und dann gibt es den Gott der Liebe im Neuen Testament und das Alte Testament, das ist für uns gegessen. Also das kegeln wir raus aus dem Kanon, also das zählt für uns nicht mehr zur Bibel. Oder man geht her und man untersucht das und man kommt an der einen oder anderen Stelle vielleicht zur Erkenntnis und sagt, ja, da haben die ein bisschen geschummelt. Come on, give me a break. Also 75.000, das ist übertrieben. Man kennt das aus der Geschichtsschreibung, dass wenn man die Geschichten und die Erfolgsgeschichten des eigenen Volkes schreibt, dass man da so oftmals so Übertreibungen drin hat und yeah, und wie haben wir das Ding hier gerockt und da sagt man, ja, so ist das nicht geschehen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man sagt, igitt und oh, peinlich und wollen wir nicht und man hat durchaus die Möglichkeit und sagt, das spülen wir irgendwie aus der Bibel raus. Also ich persönlich bin kein Vertreter dieser Strategie. Ich mache mir Gedanken, warum um alles in der Welt steht das Zeugs in der Bibel? Das ist doch mein Gedanke. Dann könnte man hergehen und könnte versuchen, und das ist vielleicht in eher konservativeren, gläubigen Kreisen der Christenheit so eine Strategie, dass man sagt, ah, okay, klingt für uns komisch. Ein Gott, der so brutal ist und so gewalttätig ist, aber wir versuchen mal zu verstehen, also wir spielen mal ein bisschen Gott und versuchen zu verstehen, warum er das gemacht hat. Und wenn wir das verstehen, entdecken wir, das ist doch gerecht, ne? Also wenn man sich zum Beispiel dann, sagen wir mal, die Midianiter werden vernichtet und dann guckt man sich mal an, ja, was um alles in der Welt haben die Midianiter auch gemacht, ne? Also Menschenopfer und wie sind die mit ihren Gefangenen und den Feinden umgegangen? Und dann kann man auf den Gedanken kommen und sagen, wenn jetzt Gott durch sein Volk das Volk der Midianiter bestraft, dann ist das doch gerecht und so, ne? Oder das ist mir auch wichtig, dass man zum Beispiel auch sagt, die Opfer von Gewalt, wenn Gott auf denen ihrer Seite steht und Gerechtigkeit schafft, und den Tätern mal ordentlich eins einschenkt, eins auf die Nuss gibt, über die Rübe zieht, wenn er Gerechtigkeit herstellt, wenn er da so eine Art Ausgleich schafft. Das ist doch gut. Das ist doch gut, wenn wir so auch auf der Seite der Opfer stehen. Die dritte Strategie könnte man sagen, ja, Gott war anscheinend echt mal davon überzeugt, dass er mit Zorn und Gericht und mit Strafe und dadurch auch mit Gewalt sein ganzes Projekt Himmel und Erde und Menschen und Geschichte, dass er das wieder so auf die Spur zurückbringt. Und dann hat Gott aber die Erfahrung gemacht, dass das nicht funktioniert. Und deshalb sehen wir, ist die Bibel die Geschichte auch einer Lernerfahrung Gottes. Am Anfang hat Gott wirklich immer wieder versucht, als pädagogisches Mittel auch Gewalt einzusetzen. Und ihr kennt die Sprüche vielleicht. Wen der Herr liebt, den züchtigt er. Ja, da kann man eine ganze Pädagogik von ableiten. Lange haben christliche Eltern ihre Kinder mit solchen Sätzen, haben gesagt, das ist legitim, wenn wir unsere Kinder auch mal schlagen und so. Kann ja nichts schaden, ne? Ist ja ein Ausdruck der Liebe Gottes. Und dann ist aber Gott auf die Idee, immer mehr hat er gemerkt, ja, ich würde die totschlagen, ne? Hosea 11. Ja, soll ich euch jetzt vernichten, wie Sodom und Gomorra? Fragt Gott sich. Und was habe ich dann? Dann hätte das Böse ja endgültig gewonnen. Und so sagt man, kommt Gott auf die Idee, dass am Ende nur noch eins hilft, nämlich diese Welt in einer neuen, einzigartigen Art und Weise zu lieben und sich selbst in diese Welt zu begeben, in Jesus Christus, und sich selber Gewalt antun zu lassen, bevor er gewalttätig austeilt. Und wir haben so einen ersten Hinweis in der Sintflutgeschichte. Schon in der Sintflutgeschichte, ganz am Anfang, da scheint Gott irgendwie etwas gelernt zu haben, weil er sagt, ah, das Herz des Menschen ist böse von Jugend auf. Das hat alles keinen Sinn mehr. Ich werde alles, was lebendig ist, unter dem Himmel durch eine riesige Flut vernichten. Und als Noah Gott ein Opfer darbringt, heißt es, dass Gott genau dasselbe sagt. Das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Ich werde das nie wieder machen, was ich gemacht habe. Nie wieder. Und er sendet den Regenbogen. Und der Regenbogen ist in der Offenbarung auch um Gottes Thron herum. Und der Regenbogen ist das Zeichen. Das bringt nichts. Sintflut, lasse ich ab jetzt die Hände von. Mache ich nie, nie wieder. Verspreche ich euch, immer wenn der Regenbogen kommt, da scheint Gott etwas gelernt zu haben. Ich finde das persönlich übrigens auch einen sehr charmanten, einen hochinteressanten Ansatz. Heißt ja auch von Jesus, dass er den Gehorsam gegenüber Gott gelernt hat, an einen lernenden Gott zu glauben. Fände ich einen spannenden Weg. Kann ich leider mit euch nicht verfolgen. Diese Strategie wäre auch wert, dass wir das mal verfolgen. Ich möchte mit euch die Nummer 4 verfolgen. Und die Nummer 4 bedeutet, wir Menschen neigen immer dazu, dass wir uns eigenartige, ein wenig verkorkste und sogar falsche Vorstellungen von Gott machen. Und Gott hat es nicht für nötig erachtet, diese fehlgeleiteten Vorstellungen von ihm aus der Bibel rauszuhalten, sondern er hat diese Vorstellungen, die Menschen von ihm haben, in der Bibel drin gelassen. Und das ist mühevoll. Das ist nicht einfach. Da könnte man an Gott auch mal ein bisschen irre werden und verzweifeln. Aber er hat uns nicht alleine gelassen. Er hat uns gezeigt, wer das wahre Bild Gottes ist. Er hat uns gezeigt, wer er wirklich ist. Und das wollen wir jetzt ein wenig nachverfolgen. Habt ihr Lust? Seid ihr bereit? Okay. Schritt 1. Wir lesen also, Gott ist ein gewalttätiger Gott. Wir denken, meine Güte, kann ich an so einen Gott wirklich glauben? Also, keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wer hier verheiratet ist oder in einer echten Liebesbeziehung steht, wie auch immer die dann aussieht, aber wenn du wirklich von dem oder von der, die dich liebst, wenn du denkst, ja, die hat aber auch was Gewalttätiges oder die kann auch ganz anders, dann würde ich echt sagen, oh, pass auf, also die Beziehung sollte als toxische Beziehung aber mal ganz schnell beendet werden, ne? Also eine Liebesbeziehung, wo du dich anvertraust, wo du sagst, ich glaube an dich und ich glaube dir und ich vertraue mich dir an, ich liebe dich, ich gebe mich dir hin. Ja, da muss also felsenfest stehen, dass du es da nicht mit einer gewalttätigen Person hast, die auch mal so zornig sein kann, dass sie dich schlägt oder so. Also es wäre ganz, ganz schlimm. Und beim Glauben ist das ganz genauso. Und ich stelle mir das, ich persönlich, je länger ich die Bibel lese, merke, die Bibel ist kein Rezeptbuch, was du einfach aufschlagen kannst und jetzt liest du hier was über Gott und dann sagst du, oh, das ist jetzt, so ist Gott. Und dann liest du weiter, liest an einer anderen Stelle etwas über Gott und sagst, so ist Gott. Und dann liest du weiter und sagst, genau, so ist Gott. Und wenn du das nämlich tust, wirst du zum Beispiel feststellen, die Bibel spricht von einem Gott und sagt, Gott ist einer, der belohnt das Gute und bestraft das Böse. Und daraus entwickelt sich eine ganze Theologie. Gott ist gerecht, er belohnt, wenn wir Gutes tun und er bestraft, wenn wir Schlechtes tun. Und dann kommen andere Menschen in der Bibel und sagen, stopp. Also das glauben wir nicht. Es gab mal einen Hiob und er hat schlimmste Dinge erlebt. Und alle haben gesagt, hey Alter, tu mal Buße. Das ist völlig logo, warum dir das passiert. Du hast gesündigt und das, was du jetzt erlebst, das ist Strafe Gottes. Und das Buch Hiob sagt, nein, ist es nicht. Es hat nichts mit Strafe Gottes zu tun. Merkt ihr, jetzt haben wir einen Mega-Clash von zwei Gottesvorstellungen. Die einen sagen, Gott bestraft das Böse und belohnt das Gute. Und die anderen sagen, es funktioniert überhaupt gar nicht. Ja. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir jetzt Bilder der Gewalt Gottes vor uns haben, das ist, als würden wir uns, wenn wir die Bibel lesen, wie durch eine Art Museum laufen mit ganz vielen unterschiedlichen Bildern. Und ich als Besucher, wir alle denken, wie um alles in der Welt hat sich diese Künstlerin diese unterschiedlichen Bilder, die wir gar nicht zusammen harmonisieren können, wie hat die sich das ausgedacht? Wie passen diese Bilder zusammen? Und dann nehmen wir den Museumsführer in die Hand und da steht zum Beispiel, ja, Sie können, wenn Sie die Ausstellung wirklich verstehen wollen, dann müssen Sie in die Mitte der Ausstellung gehen. Dort steht ein Bild von Gott und von dort scheint ein neues Licht auf alle anderen Bilder Gottes, die Sie in dieser Ausstellung sehen. Und so ist das mit Jesus. Die Bibel ist in gewisser Weise wie eine Ausstellung von ganz unterschiedlichen Gottesbildern. Und wenn wir die verstehen wollen, wenn wir damit umgehen und damit glauben und lieben und hoffen wollen, da ist es ganz wichtig, dass wir sagen, wer ist denn das zentrale, das eigentliche Bild Gottes? Es ist Jesus Christus. Gott hat es gefallen, in ihm seine ganze Fülle wohnen zu lassen. Es mag viele Bilder von Gott geben, die mehr oder weniger stimmen oder wie auch immer. Aber die Bibel sagt uns, an diesem Bild kommst du nicht vorbei. Jesus Christus ist das Bild, was Gott uns von sich geschenkt hat, damit wir wirklich an ihn glauben, auf ihn hoffen und ihn lieben können, damit wir eine Offenbarung haben, wie Gott wirklich ist. So, und wenn das stimmt, dann kommt jetzt ein zweiter Schritt. Entdecken, wie Gott die Mächte des Bösen und der Gewalt überwindet. Und ich habe euch hier rechts das sogenannte Spottkruzifix von einem Platz im alten Rom, das hat man gefunden dort, das habe ich hierhin projiziert und ihr seht dort einen Gekreuzigten, aber der am Kreuz hängt, ist ein Esel. Und ihr seht links einen, der dieses Kreuz anbetet und unten drunter hat jemand geschrieben, Alexamenos betet seinen Gott an. Und im alten Rom, da haben die sich schlapp gelacht darüber und haben gesagt, sag mal, wie bescheuert kann man sein, dass man behauptet, dass einer, der gekreuzigt wurde von den Römern, wie dumm, wie peinlich, wie ungöttlich ist das, dass man behauptet, das ist Gott. Das ist ein dummer Esel. Das ist doch nicht Gott. Was haben wir als Griechen, als Römer für mächtige, schöne, glänzende, strahlende Gottheiten? Der Gott der Christen, das ist ein erbärmlicher Gott, das ist ein Dummkopf, das ist ein Schwächling. Wie kann man nur an den glauben? Wir verspotten den. Alexamenos betet seinen Gott an. Alter, auf welchem Trip bist du, Alexamenos? Ne? Und wir glauben aber, genau das ist der Clou des christlichen Glaubens. Wie hat Gott die Gewalt und den Tod und den Hass überwunden? Hat Gott die Gewalt und Hass und Tod und Leid überwunden, indem er mit seiner Allmachtskeule geschwungen hat und hat gesagt, du, ich bin einfach stärker als du, ich mach dich platt. Du hast 5 Atomraketen, ich hab 500. Du tötest 20, ich mach 75.000 von dir platt. Ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Und hat Gott diese Strategie verfolgt, um endgültig den Sieg über Hölle, Tod und Teufel, über alles, was wir Hass und Gewalt nennen, zu erringen? Nein, Gott zieht sich am Kreuz auf Golgatha in einer eigenartigen Weise zurück. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Was passiert, wenn Gott sich und seine schützende Hand, die er über dem Leben in dieser Welt hält, was passiert, wenn Gott sich zurückzieht? Dann frisst das Meer die Menschen auf. Dann brechen die Chaosgewalten los. Dann frisst das Böse sich selber auf. Am Kreuz auf Golgatha hat das Böse sich selbst aufgefressen. Am Kreuz auf Golgatha hat Gott sich zurückgezogen und der Tod war nie mächtiger, als dass er Gott getötet hat. Da kriege ich Gänsehaut, weil das ist ja so schrecklich. Gott lässt sich töten von der gewaltsamen Macht der Menschen und des Todes. Da müssten ja eigentlich alle Lichter ausgehen. Aber indem das Böse sich tötet, indem das Böse Gott tötet und Gott eben nicht mit Gewalt zurückschlägt, hört die Spirale des Bösen auf. Die Spirale des Bösen, wir sehen das ja heute in der Ukraine, wir sehen das im Gazastreifen. Böses, wenn du es mit Bösem vergiltst, generiert eine immer stärker sich drehende Spirale der Gewalt und des Bösen. Wie durchbricht Gott diese Gewalt, indem er sich zurückzieht, indem er diese Spirale sich austoben lässt und urplötzlich das Böse, die Gewalt, hat kein Opfer mehr. Sie hat nämlich das letzte Opfer getötet. So überwindet Gott die Gewalt. Manchmal überlässt er das Böse sich selbst. Und ihr kennt das aus Sprichwörtern, wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Ja, da überlässt man die Bösen sich selbst, die fallen die erledigen sich selbst. So, jetzt wird's total interessant. Muss ich vielleicht auch überspringen jetzt, damit ich einigermaßen in der Zeit bleibe. Jesus selbst hat das immer wieder deutlich gemacht. Jesus selbst ist mit dem Anspruch aufgetreten und hat gesagt, ihr kennt das System, Böse mit Bösem vergelten. Ich aber sage euch, hört auf damit. Es führt zu nichts. Könnt ihr vergessen, nicht zielführend. Hier in der Synagoge von Nazareth zitiert Jesus eine der wichtigsten Stellen des jüdischen Glaubens. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ich bin gesalbt, zu verkünden das Evangelium und. Und er zitiert hier Jesaja 61, Vers 2. Und er lässt aber den letzten Satz von Jesaja 61, 1 und 2 weg. Der letzte Satz von Jesaja 61, 1 und 2 lautet, und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes. Das lässt Jesus weg. Und die Juden hören das und denken, wer ist das? Der hat einen der wichtigsten Sätze weggelassen. Das war für die Juden damals sehr wichtig, dass sie gedacht haben, wenn der Messias kommt, dann wird Gott auch Rache nehmen an unseren Feinden. Und jetzt lässt Jesus diesen wichtigen Satz weg. Und sie sagen, hä? Und Jesus merkt das. Und Jesus erzählt zwei Geschichten und sagt, ja, es waren viele Leute krank, aber der Prophet Elisa wurde gesendet zu Naaman. Das war übrigens ein Syrer. Es waren viele Witwen zur Zeit der Hungersnot, aber Elia wurde gesendet zur Witwe von Zapat, war auch keine Jüdin. Das heißt, Jesus sagt, ihr müsst mit diesen Rachegelüsten endlich aufhören, ihr müsst das mal unter die Füße kriegen. Gott liebt auch die anderen und wenn Gott alle Menschen liebt, dann ist es eure Aufgabe auch, alle Menschen zu lieben und ihnen nicht die göttliche Rache an den Hals zu wünschen. Und dann sind die in Nazareth so ausgetickt und wollten Jesus steinigen, weil sie gesagt haben, das lassen wir uns von dem doch nicht sagen. Heißt jetzt konkret, wenn du diese Schritte getan hast und denkst, aha, okay, also wer Gott wirklich ist, das sehe ich in Jesus Christus. Und in Jesus Christus sehe ich sogar, Gott überwindet Gewalt mit Gutem, er überwindet Hass mit Liebe. Und zahlt nicht mit gleicher Münze heim, dann könnte man ja nochmal versuchen, manche Geschichten, es funktioniert nicht mit allen, aber mit manchen funktioniert es, im Alten Testament noch einmal neu zu lesen. Also was da geschieht, ist eigentlich so Folgendes. Meine Frau war eine durchaus liebevolle Frau. Und jetzt stellt euch Folgendes vor, ich sitze am Marktplatz in Basel, die Sonne scheint, wir haben uns verabredet, schön Espresso miteinander zu trinken und urplötzlich höre ich da hinten irgendwo Getümmel vorm Rathaus und da sehe ich, wie meine Frau einem anderen Mann volle Kanne die Faust ins Gesicht gibt. Und was mache ich jetzt? Sag ich jetzt, oh, das wusste ich gar nicht, dass die auch eine gewaltsame Seite in sich trug. Jeder von euch würde doch sagen, was ist denn da? Da muss doch mehr geschehen sein, als die Oberfläche hergibt. Und wenn meine Frau dann zu mir gekommen wäre, hätte ich sie gefragt, du, was war denn da los? Und dann wird sie mir vielleicht sagen, ja, also der hatte da einer anderen Frau was geklaut oder der hat sich also wirklich sehr ungebührlich verhalten und deshalb ist es erklärbar, warum ich, also da gab es in dem Moment, gab es da gar keine andere Möglichkeit. Ne? Okay. Und das bedeutet, was ich von der Schritt, zu dem ich euch einlade, ist, wenn wir jetzt an der Oberfläche der Bibel lesen, Gewalt und Gott ist gewalttätig, dass wir etwas Ähnliches machen, dass wir sagen, wir wissen doch ungefähr, wenigstens einigermaßen, dass Gott ein Gott der Liebe ist, der sich eher Gewalt antun lässt, als gewalttätig zu sein. Also, wir fragen in der Bibel nochmal nach, was ist denn da wirklich passiert? Was ist denn da wirklich abgegangen? Ihr kennt die Geschichte, die 10 Plagen aus Ägypten. Und ihr kennt vor allen Dingen die letzte, das ist für mich die schrecklichste Plage. Der Todesengel geht durch Ägypten und tötet alle Erstgeborenen. Was ist denn da geschehen? Zum Abschluss lesen wir diese Geschichte noch einmal neu. Was ist geschehen? Kann ich das jetzt eins zu eins so übernehmen? Oder finde ich vielleicht dort Spuren von Jesus? Und dass Gott schon immer so war, wie Jesus uns gezeigt hat. Ja, wir finden sie. Gott sagt nämlich, was geschehen wird ist, ich werde Gericht vollziehen an den Göttern der Ägypter. Das bedeutet bei Gott, ich möchte dem Volk der Ägypter zeigen, ihre Götter, die haben nichts drauf, aber gar nichts. Der Gott des Nils, Hapti? Also ich verwandle den Fluss mal in Blut und lass da mal ein paar Frösche hochkommen. So viel zum Thema mächtiger Gott des Nils. Der Gott des Getreides, Set? Ja, ich knips mal den Hagel an und schick mal ein paar Heuschrecken. Da weiß dann hoffentlich ganz Ägypten, der Gott des Getreides, zu dem sollten wir also definitiv nicht mehr beten. Der große und mächtige Sonnengott Ra? Ja, dem knips ich mal das Licht aus. Aber im Lande Gosen lasse ich es weiter leuchten. Da werden die Ägypter wohl hoffentlich merken, eure Götter sind für euch Gift, die liefern null. Ihr solltet denen nicht vertrauen, keine Hoffnung auf die setzen. Ihr solltet dem wahren Gott euch anvertrauen. Und Pharao selbst ist der Repräsentant dieser Götter. Und Pharao sagt, wer ist denn eigentlich der Herr, euer Gott, dass ich ihm gehorchen müsste? Also das spielt sich eben auch ab in diesen Plagen. Ist ganz wichtig, dass wir das sehen. Da läuft auf einer ganz großen Skala eine Geschichte ab. Und jetzt passiert wirklich Folgendes. Je länger, je mehr macht Pharao mit seinen Leuten deutlich, wir wollen diesen Gott der Hebräer nicht. Wir wollen mit dem nichts zu tun haben. Wir schicken den in die Wüste. Sein Volk nicht, aber den schicken wir in die Wüste. Und Gott zieht sich je länger, je mehr zurück. Und je mehr Gott sich zurückzieht aus dem Lande Ägypten, desto mehr bekommen die Ägypter es zu tun mit den schrecklichen Göttern, für die sie sich entschieden haben. Und das Chaos bricht in Ägypten los. Die Mächte des Bösen fressen sich auf. Zum Beispiel, als dann die Ägypter wirklich durch das Meer hinter den Israeliten her sind, da heißt es, dass die Seeungeheuer, die Meeresungeheuer über den Ägyptern zusammengeschlagen sind und haben sie aufgefressen. Jetzt komme ich zum Schluss auf diesen auf diesen Todesengel. Und der Herr wird durch das Land gehen, um die Ägypter zu schlagen. Naja, jetzt sieht's so aus, als würde Gott wirklich durch Ägypten marschieren und würde eine Erstgeburt nach der anderen töten. Sieht er dann das Blut an der Oberschwelle und an den beiden Türpfosten, wird der Herr an der Tür vorübergehen, und jetzt hört gut zu, und wird dem Verderber nicht erlauben, in eure Häuser zu kommen, euch zu schlagen. Hey Leute, jetzt haben wir auf einmal zwei. Wir haben Gott, und Gott geht an den Häusern vorbei. Und Gott hat gar keine andere Wahl gehabt, als sich aus Ägypten immer mehr zurückzuziehen, aber dort, wo man signalisiert, wir wollen, dass du hier bist, und hat die Türpfosten mit Blut bestrichen, da bleibt Gott nahe durch seine schützende Kraft. Und derjenige, der aber durch Ägypten zieht als Verderber, der kann in diese Häuser nicht reingehen. Merkt ihr, urplötzlich haben wir ein ganz anderes Bild. Noch vor 10 Minuten haben wir vielleicht gedacht, das ist schrecklich, Gott geht durch Ägypten und tötet die Erstgeburt. Und jetzt urplötzlich, da ist ein anderer im Spiel. Jetzt habe ich noch zwei weitere Stellen. Im Hebräerbrief taucht die Geschichte auch nochmal auf. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Bestreichung mit Blut ausgeführt, damit der Verderber der Erstgeburt sie nicht antastete. Und der Psalm nimmt das auch auf und sagt, er sammte die Glut seines Zornes unter sie, Grimm, Wut und Drangsal. Und wer war das, wer da durch Ägyptenland gezogen ist? Es war eine Schar verderbenbringender Engel. Jetzt weiß ich, ihr Lieben, das ist auch nicht die ultimative Lösung. Es bleiben hier viele Fragen und die wollen wir jetzt auch miteinander anschauen. Aber ich sag euch, wenn ich durch die Brille von Jesus, durch die Brille von Kreuz und Auferstehung noch einmal auf die Geschichte jetzt so gucke und urplötzlich erscheint mir diese Geschichte, wo Gott am Anfang ein grausam brutaler Gott war, erscheint mir in einem anderen Licht. Jetzt verschiebt sich etwas. Das heißt für mich, Ich höre hinter dem, es gibt viele Stellen in der Bibel, die sind blutig und grausam und die Opfer von Gewalt fordern Gerechtigkeit und fordern Rache und Wiedergutmachung. Und ich finde es ganz wichtig, dass wir deshalb das nicht verdammen, sondern dass wir sagen, wir stehen auf der Seite der Opfer. Und wir beten diese Gebete auch mit ihnen. Aber wir, daraus leiten wir kein Gottesbild ab, als wäre Gott wirklich ein Gott, der Lust hat, Rache zu nehmen und Menschen zu töten. Aber manchmal ist es wichtig, dass wir uns in unserem Zorn, in unserer Wut, in unserer Ohnmacht und wenn wir missbraucht und verletzt worden sind, dass wir uns dann einfach auch mal ungefiltert und ungeschminkt 1:1 an Gott wenden und sagen, was der mir angetan hat, das musst du dem jetzt auch antun, ne? Und dann gucken wir aber, wie das passiert, was passiert und wie Gott auch mit uns dann einen Weg gehen wird. Also hinter dem Schrei nach Rache und Vergeltung hören wir die Stimme der Opfer, die nach Gerechtigkeit rufen. Und deshalb haben diese Stellen in der Bibel auch eine gewisse Berechtigung, wenn wir an die Opfer denken. Aber ich als Theologe, bitte glaubt mir, ich verstehe Gott häufig nicht. Ich stehe manchmal, er ist mir ein Rätsel, er ist für mich nicht verfügbar. Und wenn ich dann echt auch in Zweifel gerate und denke, oh, ist dieser Gott wirklich so und ist er so gewalttätig, dann tue ich es, was Luther getan hat. Luther hat auch gelitten an Gott, an den dunklen Seiten Gottes. Und er hatte fürchterliche Angst vor diesem Gott, der zornig auf ihn ist und ihn in die Hölle schicken will. Und immer wenn Luther in diesen Zweifeln und Ängsten gefangen war, da hat er gesagt, ich flüchte ans Kreuz, ich gehe zu Jesus. Weil dort kann ich mir fast sicher sein, dort bin ich mir gewiss, da habe ich es mit dem Gott zu tun, so wie er ist. Und er liebt mich all inclusive und er wird sich nicht gewalttätig an mir rächen und ich bin nicht auf dem Weg zur Hölle, sondern er hat mich erlöst und das steht fest. Und so ist Luther immer wieder, wenn er Zweifel hatte und angefochten war, ist er zu Jesus geflüchtet. Und das ist eigentlich auch so meine Einladung, dass ich sage, hey, versucht doch mal diese Schritte auch jetzt anzuwenden für euch, lest noch einmal durch die Brille von Jesus. Und selbst wenn dann aber immer noch riesige Zweifel und Fragen antreten, dann dürfen wir auch sagen, ich weiß es nicht, mein Denken ist begrenzt, meine Theologie ist eine kleine Theologie, ich habe auch die Allwissenheit nicht mit Löffeln gefuttert und ich habe Zweifel, ich krieg's nicht auf die Reihe, aber ich flüchte mich zu Jesus, zu dem Gott, wie er sich mir dort vorgestellt und geoffenbart hat. Hey, danke, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Ich weiß, das war jetzt sehr, sehr viel. Ich bin mega gespannt auf eure Fragen. Wir hören auf ein Instrumentalstück.